Hallo zusammen. Endlich im Dazwischen mit Simi Will. In meinem neuen Podcast sprechen wir über alles. Zum Bügeln, beim Abwasch, beim Essen. Immer hörbar. Simi Will dazwischen. Willkommen zum Podcast Simi Will. Nee, dazwischen mit Simi Will. Ich bin Simi Will und ich sitze hier heute im Dazwischen mit meiner neuen Freundin Professor Valerie Schmidt mit DT. Valerie Schmidt hat mich bei meinem letzten Berlin-Besuch im Secondhand-Laden meiner Freundin Nicole angesprochen, ob sie mich denn wohl aus Trier kenne. Ich habe sie daraufhin sofort angesprungen und wollte alle Eckdaten, Kontakte und soziale Kanäle von ihr haben, um dann in Trier eine neue große Freundin zu haben, die auf Trier blickt mit einem neuen Auge sozusagen, weil ich zu dem Zeitpunkt gemerkt habe, dass ich Trier, meine Heimatstadt, dafür verantwortlich gemacht habe, dass ich schwerst depressiv war. Valerie gehört für mich in mein Dazwischen, weil sie A, auch in Berlin gewerkelt und gelebt hat, B, mich in Berlin angesprochen hat, ob sie mich aus Trier kennt, und C, weil sie Fame hat, insofern, dass sie Professorin für...
Hallo. Hallo ist sie für transmediale fotografische Narration und Bildgestaltung.
Stopp.
Für Fotozeug. Das
für Fotozeug, genau. Das versuche ich jetzt nochmal mit ihr zusammen langsam zu sagen. Ja. Bitte, Valerie. Transmediale fotografische
Narration und Bildgestaltung.
Narration und Bildgestaltung. Kurz und gut, sie hat eine Professur in Trier an der Hochschule. Früher hat man hier immer gesagt, an der Fachhochschule. Und man kann da quasi eine Hochschulausbildung holen gehen. Ich habe nämlich eben gerade holen gesagt.
Du meintest,
gesagt.
Hol dir noch Kekse mit, meintest du, ne?
Hol dir noch Kekse mit, habe ich gesagt. Ja, die Stimme, die wir da jetzt im Off hören, gehört tatsächlich zu meiner Berlin-Trier-Freundin Valerie Schmidt mit DT, Frau Professor. Um jetzt mal klarzumachen, wer mir hier gegenüber sitzt, eine sehr groß gewachsene Frau, Anfang 40, sieht aber jünger aus,
ja,
mit einem, was ist denn das, so ein Undercut-artigen Haarschnitt?
Ja, ich glaube, das ist so eine Art
Fukuhila.
Leicht misslungener, gewählter Fukuhila.
Leicht misslungener Fukuhila. Wie auch immer, sie trägt ein weißes Sweatshirt.
Ist gelb, Simi.
Habe ich es weiß gesagt?
Ja.
Ein gelbes Sweatshirt, oh Gott, mit roter Schrift, auf der ganz deutlich zu lesen ist, Scheiße. Was ist das?
Das ist von Rocco Schamoni, Scheiße Fashion Group.
Rocco Schamoni?
Ja.
Siehst du, sag ich doch, uns verbindet ein Dazwischen.
Die Liebe zu Rocco Schamoni?
Anyway, jetzt habe ich dich jetzt eigentlich vorgestellt.
Ja, als DT-Frau.
Genau. Und Valerie Schmidt mit DT ist, wie gesagt, seit wann hier?
Seit September 22.
So. Das heißt, wir haben diesen Fachbereich dir zu verdanken? Oder dieser Fachbereich ist ja auch neu, oder? Gab es den schon immer?
Nee, den gab es vorher noch nicht. Das war vorher ein anderes Lehrgebiet und dann wurde das neu geschaffen. Und jetzt hatte ich das Glück, dass sie mich wollten. Und dann bin ich einfach mal aus Berlin nach Trier gezogen.
Einfach mal so?
Einfach mal so für eine Professur. Dachte ich, kann man das mal machen.
Also dann, das heißt, wer was kann und von Trier angefragt wird, ja, hat die Chance
schon
auf eine Professur, wenn es was Neues gibt.
Meistens kommt noch eine Bewerbung dazwischen. Dann bewirbt man sich, muss so ein bisschen dafür arbeiten, Vortrag halten, eine Lehrprobe halten. Dann hat das irgendwie geklappt.
Mhm. Geh mal ein bisschen näher ans Mikro. Ich habe wieder Angst, dass ich gleich wieder schreie und
ja.
So, also Faust.
So, aber da hört man, ne, das ist keine Faust.
Ja, okay, also, jetzt bist du Professorin hier. an einem neuen Fachbereich mit dem Fotokram. Aber du hast ja in Berlin, ich habe dich ja auch gleich gegoogelt, nachdem wir uns da begegnet sind, Instagram und so und geguckt, wie viele Follower und so weiter, abgecheckt. Und dann habe ich gesehen, dass uns Tatsache auch in Berlin Leute verbinden. Also, dass wir mit gemeinsamen Leuten Sachen gemacht haben. Mhm. Ja, du hast zum Beispiel fotografiert. Ich mache jetzt gerade mal Fame-Aufzählung. Ja, warte. Ich habe es nämlich extra aufgeschrieben.
Ich hoffe, es sind die Netten.
Es ist Verschiedenes, weil da Verschiedenes. Du hast irgend so einen Sternekoch da, kenne ich mich immer nicht aus, fotografiert.
Welchen?
Der hieß Yannick Stockhausen.
Ah, Stockhausen, ja, ja. Stockhausen. Genau. Der war sehr lustig.
Dann die Journalistin Jessie Wellmer.
Ja.
Eine wichtige Musikjournalistin, ne?
Und Sport.
Und Musik und Sport. Oder nur Sport?
Nee, nur Sport, glaube ich. Ja.
Auf jeden Fall habe ich die auch mal getroffen über Hajo Schumacher, Jessie Wellmer. Dann gab es hier ganz wichtig, meine große Liebe, Wladimir Kamina.
Oh ja, sehr nett. Bei dem zu Hause war sehr, 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 sehr schön.
Im
Prenzlauer Berg. Der musste sich schlafen stellen und wir haben ganz viele Bücher auf den draufgepackt. Dann lag er da auf seinem, war es ein grünes Sofa? Oder nee, der hatte einen wahnsinnig grünen Teppich. Dann hat er sich schlafen gestellt. Das war total nett.
Sind auch super schöne Fotos da auf dem.
Damit war ich noch hochschwanger und der hat mir die ganze Zeit über den Bauch gestreichelt. Und meinte immer, darf ich mal? Darf ich mal? Und hat dann über den Bauch gestreichelt. Das war irgendwie ganz süß.
Siehste, meine Freundin Valerie, die Frau, die sich von Wladimir Kamina hat den Schwangerschaftsbauch streicheln lassen. Ja, Wahnsinn. Wen gab es denn dann noch? Da gab es noch mehr Promis. Wir haben einen gemeinsamen Bekannten. Das ist ein Freund von mir, der mit 57 Top-Mannequin geworden ist. Der ist so ein ganz dürrer Typ und hatte früher immer ein unerfolgreiches Plattenlabel in Kreuzberg. Ewig, hat kein Mensch weiß, wovon er eigentlich gelebt hat. Und der verdient jetzt ein Schweinegeld auf den Valerie, großes Fragezeichen. Wen meinen Sie jetzt? Wen ich meine? Glaubst du, ich komme jetzt auf den Namen? Ich sag's gleich. Steve Morell.
Ach, Steve Morell. Ja. Das war ein ganz lustiger Zufall, wie ich den getroffen habe. Und zwar saß der gegen Anfang des Lockdowns, saß der mit Mundschutz und Plastikhandschuhen in seinem taubenblauen metallischen Auto auf der Oranienstraße. Und ich dachte, was ist das denn? Warum sitzt der denn alleine mit Mundschutz und Plastikhandschuhen im Auto? Und dann habe ich ihm so Zeichen gegeben, habe gefragt, ob ich ihn fotografieren kann. Und er kam raus und meinte, ja, klar, und hat direkt posiert. Und dann haben wir uns ganz lange unterhalten und dann haben wir ganz viele Fotos gemacht. Und dann haben wir uns auch nochmal getroffen. Eigentlich haben wir uns dann noch ein paar Mal getroffen. Und es war irgendwie jedes Mal sehr, sehr lustig. Vor allem, weil wir auch ganz viele gemeinsame Freunde haben.
Ja, das war schon...
Lustiger Zufall.
Ja, das ist auch schon
aber eine
schräg.
Schräge Nummer war das.
Ja, und Steve ist halt auch echt schräg. Ne? Also Steve war früher, glaube ich, ging es ihm ganz dreckig und hatte Drogen in den 80er, 90er, war einer von diesen schweren Fällen. Und dann hatte er, wie gesagt, 20 Jahre ein unerfolgreiches Independent-Schwarz-Weiß-Film-Label.
Aber das hat er immer noch, glaube ich.
Pale Music.
Ja, hat er immer noch.
Pale Music heißt das. Ja, und siehst du, weiß ich gar nicht. Aber das war immer so, dass Steve, so den mochte man, der tat einem auch mal so ein bisschen leid, weil er wirklich so ein Idealist auch war, ne, mit seinem Plattenlabel da. Und alle sind berühmt geworden, außer Steve.
Weißt du, aber so? Jetzt ist er ja ganz
und
gut berühmt.
Ja,
ne?
Aber mit Mitte 50 entdeckt worden für den A-Klasse, Superlaufsteg, Paris, Tokio, Rom, Trier.
Ja, weißt der du? Jettet, glaube ich, hin und her.
So, ne, der ist wirklich, gehört jetzt zu den Jet-Settern und es passt so gut zu ihm. Aber ja, anyway, wir waren beim Thema Fame. Steve Morell, Jessie Wellmer. Dann habe ich hier noch, was du ja im Grunde, du kommst ja aus Berlin quasi als freie Fotografin, kann man das so sagen?
Ja, ja.
So.
Frei und frei kommt auf die Kunden an, ne?
Okay, frei und frei kommt auf die Kunden an, klar. Aber das heißt, du hast in Berlin als freischaffende
Fotografin fotografiert, genau. Also ich habe in Essen studiert, bin ja ursprünglich aus Düsseldorf, habe dann in Essen studiert und bin dann wie sonst kein anderer nach Berlin gegangen und dachte, na, mache ich da mal Fotos. Und das habe ich dann auch fast 12 Jahre gemacht.
Ach, in Berlin auch frei?
Ja, klar, ich war immer selbstständig und bin dann halt irgendwie in eine Beamtenlaufbahn gerutscht. Ups. Und war dann einfach als freie Fotografin unterwegs. Habe ja immer noch meine Kunstsachen nebenher gemacht, aber für viele verschiedene Magazine fotografiert, für Agenturen.
Ja, warte, da zähle ich jetzt gern wieder auf und zeige, dass ich gegoogelt habe. Und zwar hat sie gearbeitet, die Schmittlerin für Neon. Das war auch ein geiles Magazin. Ja. Das kennt man noch. Neon kennt man noch. Ja. Neon, Galore, sehr geiles Magazin. Das ging so ein bisschen in die Tiefe.
Ja.
Ne? Und hat doch, da waren auch mal so geile Covers und so. Da hast du da mal ein Cover gemacht von Galore?
Ja. Wow. Von Dave Grohl war da mal.
Dave, wer bitte?
Dave Grohl.
Dave Grohl.
Nirvana sagt dir schon was, wa?
Was, wie jetzt?
Der Drummer von Nirvana. Foo Fighters, der Sänger.
Der Sänger von, okay.
Ach, Simi.
Ja, nee, kenne ich nicht. Also ich kenne Foo Fighters.
Ja, okay, so ein langhaariger Trommler, der auch singt in einer relativ bekannten Band. Na gut.
Sänger von den Foo Fighters, den hast du auch fotografiert?
Ja, der war sehr nett.
Das war das Galore-Cover?
Nee, das war ein Visions-Cover, aber das war bei der Galore, glaube ich, auch auf dem Cover.
Cool. Genau. Visions, auch cool. Dann hast du noch was gemacht für... Oh, für den Rolling Stone. Das ist ja wieder Volksfreund für Trier. Ist ja dann hier, Wahnsinn, Rolling Stone. Guardian. Mhm. Well, das wusste ich nicht.
Ja, ja.
Das ist echter Hidden Fame sozusagen. Ja, und wie ist es für so Zeitschriften oder Zeitungen zu arbeiten? Wie läuft sowas ab? Die rufen dich an, hallo.
Ja, in Berlin ist es so, dass sie dich anrufen. Wenn du in 3 Minuten nicht zurückrufst, ist der Job weg. Heute hatte ich tatsächlich einen Anruf von einem Magazin und ich konnte den nicht annehmen, weil ich nicht da bin. Und die haben in Trier schon Probleme, die Jobs zu verteilen. Da ist der Radius ein bisschen größer. In Berlin ist das was ganz anderes. Da machst du den Job oder du hast halt kein Geld. Friss oder stirb, so ungefähr. Genau, also in Berlin bist du einfach, musst du richtig auf Zack sein, um diese Jobs zu machen. Und dann sagen sie dir halt, wo du wann sein sollst, was du machen sollst. Dann fährst du hin, bereitest dich vor, baust das Set auf. Und bei Politikern ist es so, dass man dann wahnsinnig lange warten muss und dann hat man so eine Minute. Wenn es gut läuft, 3. Und wenn die Leute nett sind und irgendwie den Job auch gut machen, dann hat man manchmal auch so eine Viertelstunde Zeit, das zu fotografieren.
Ach Quatsch.
Bei so Porträtterminen, ne? Wenn man irgendwie jetzt so reportagigere Geschichten fotografiert, dann ist man da vielleicht so ein paar Stunden, einen halben Tag, maximal irgendwie einen Tag mit beschäftigt. Aber das ist ja auch immer so eine Budgetfrage bei Magazinen. Ist ja leider auch ein etwas sterbendes Medium. Und auch ein bisschen schwierig mittlerweile. Nur, also davon kann man nicht leben. Da muss man immer noch so viele andere Brotjobs machen natürlich. Und diese ganzen Magazingeschichten sind natürlich immer so die Portfolioarbeiten. Ne? Mhm. Genau, aber auf jeden Fall ist es so, dass man in Berlin immer ziemlich hinterher sein muss, dass man das einfach organisiert bekommt.
Mhm. Und und mitten in dieser, weiß ich nicht, freischaffenden Berlin-Sache, du hast gewohnt auch in Neukölln,
ja,
ne?
Ja. Ja, du ja
Wir
auch.
Wir waren in einem Kiez.
Ja, ein Kiez.
Waren quasi der Riesenkiez. Nachbarn. Ja.
Das und, prägt.
Ja, Riesenkiez. Eigentlich war ja Neukölln auch ein bisschen Dorf.
Ja, total. Also, das Dorf, da hat man eigentlich immer die gleichen Leute getroffen. Ich meine, ganz Berlin eigentlich, ne? Also diese ganze Kunstszene, die trifft sich ja immer an den gleichen Orten. Also eigentlich ist Berlin auch total klein. Deshalb finde ich Trier auch gar nicht so mini. Es erschreckt mich gar nicht so.
Es stimmt, jetzt wo du es sagst, weil ich reg mich ja immer so auf oder ich finde ja immer so annoying, dass man hier immer dieselben Pfade läuft, dass man dieselben Leute trifft.
Berlin auch.
Aber das ist in Berlin tatsächlich auch so. Das stimmt.
Vielleicht liegt es doch an uns Menschen.
Das stimmt, du hast recht. Nee, wirklich, das übersieht man immer. Also, und deswegen bin ich auch froh, dass du auch hier bist, weil du ja mit einem neutralen Blick auch ein bisschen auf Trier.
Ja, ich entdecke ja noch ganz viel.
Du entdeckst ja noch und du gehst ja auch anders hier ran. Ich bin ja zurückgekommen, weil ich für meine beiden Kater jetzt nur noch da sein wollte und eine Aufgabe
als Familie hat. Hast du nicht auch noch Eltern, um die du dich kümmerst?
Ja, auch, meine Eltern, ja, genau. Ja, du weißt schon, also es ist einfach eine komplett andere Motivation, was soll denn sein?
Ja.
Ich versuche gerade total seriös mit dir zu reden, merkst du das?
Ja, du bist so weit weg, der Tisch ist so.
Ja.
Das ist ja gar kein Dreieck, das ist ja ein 1, 2, 3, 4,
Ja, das ist echt, ja, das ist ja auch ein neues Studio, ganz toll. Ja. Übrigens muss ich noch mal ganz zwischendrin erwähnen, ist ganz toll, dass die Leute sind in Trier, muss man auch sagen. Ich habe ja auch immer gemeckert, dass die Trierer nichts für ohne Geld machen. Es gibt sie, die Leute, die sagen, hey, du willst was machen, kannst du bei mir. Mach dir keinen Kopf, passt so. Mhm. Ja, habe ich nämlich gerade die Situation, finde ich ganz toll. Also Trier, du bist gar nicht so schlimm, du bist gar nicht so asozial. So, das war nur so nebenbei bemerkt. Wo waren wir jetzt? Habe ich mich wieder selber rausgebracht.
Gleiche Wege in Neukölln? Nee.
Genau, dass man, genau, dass die Szene in Berlin sich ja auch immer an den 3, 5, 8 Orten vielleicht trifft, während man sich in Trier an 2 Orten immer wieder begegnet.
Ja, das stimmt. So. Genau, ich habe auch in Neukölln gewohnt. Ich glaube, da wolltest du irgendwann hin, ne?
Ah, genau, da war es ja auch so. Und Neukölln an sich war ja auch eine Stadt für sich, ne? Das war ja auch so ein, wie so ein Trier für sich. Egal.
Ja, stimmt. Aber
Frosch im Hals. So, du kamst gerade von der Art.
Ja, von der
also
Art,
wir waren hier verabredet um 6 und dann hast du gesagt, ja, ich bin vorher noch bei der Art. Und ich dachte, wow, die Frau hat ja nur Kunst rund um die Uhr. Mhm. Nein, du kommst von der Müllabfuhr, weil in Trier heißt nämlich die Müllabfuhr Art, na, wie die klar. Kunst, A-R-T. Was das ausgesprochen heißt, weiß ich gar nicht.
Abfall. Es ist nicht Abfall und Recycling, sondern es ist Abfall. Region Trier. Abfallwirtschaft. Aha. Abfall.
Also R.
Abfallzeugs, Region
okay,
Trier.
R-T heißt also Region Trier.
Ja, genau.
Und A, irgendwas mit Abfall und hinten dran noch was.
Verwertungsgesellschaft,
Region Trier. Genau. Aha. Von der ART. Was hast du denn bei der Art gemacht heute genau. Schönes?
Ja, wir haben da nächste Woche. Jetzt müssen wir, glaube ich, so ein bisschen überlegen, wann der Podcast ausgestrahlt wird. Nächste Woche haben wir da mit dem Fachbereich Gestaltung.
Nächste Woche ist irgendwann, ist noch im April.
Genau, 18. April haben wir die Eröffnung von einer Ausstellung und das war so eine Zusammenarbeit mit der ART, mit der ART. Haben mit dem Modebereich und dem dreidimensionalen Kommunikationsdesign und der künstlerischen Gestaltung und dann aus meinem Bereich Video- und Fotoarbeiten mit Produkten oder mit Abfallprodukten der ART entwickelt, das Ganze dokumentiert, daraus neue Arbeiten entstehen lassen und die Ergebnisse werden jetzt da ausgestellt, samt Modenschau.
Ach cool, das heißt, aus Müll
Mach Kunst. Genau.
Mode, Fotografie, Skulptur, nee?
Ja, doch.
Auch Skulptur.
Genau, und so Produkte.
Mhm. Und wo wird es dann zu sehen sein?
In der Metternichstraße ist das hier in Trier.
Also bei der Müllabfuhr.
Bei der
Art.
Ja. Aber da ist nur USM Haller. Also man kommt da rein, man denkt sich, wow.
USM Haller?
Man ist in der Schweiz. Also nur feinste Einrichtung.
Die haben super Locations da, ne?
Ja, ja.
Ich erlebe dich, habe ich ja schon gesagt, dazwischen, als Dazwischenmodell und Beispiel für mich hier, weil ich das Gefühl habe, dass du immer, wenn du von deinem Schaffen an der Hochschule berichtest, auch so ein bisschen das verfolgst, das Zusammenbringen von Abteilungen, die vielleicht sonst nicht zusammengehören. Ja, das ist ja auch so ein bisschen mein Semi-Will-Prinzip. Wenn man Dinge zusammenführt, die sonst jeder für sich existieren, dann aber in der Schnittmenge gerne was Neues, anderes rauskommt, ne? Und wie gesagt, jetzt Art, die, also mit der Müllabfuhr zusammen Dinge zu machen. Oder ich habe bei der EK, Europäischen ja. Kunstakademie,
genau.
letzten Sommer, Herbst, Winter.
Letzten Oktober war das,
ja.
Letzten Jahres, genau.
Egal. Jedenfalls war da so ein Riesen, also die ganze große Kunstakademie, das ganze Gebäude war irgendwie bespaßt mit Skulptur, mit Medien, mit Klamotten, mit Zeug, mit Kunst. Und genau. So groß, ich habe Fotos gemacht und immer wenn ich drauf gucke, fühlt sich das an wie Berlin. Das ist nicht Trier. Ja, es sieht nicht aus, wie so Veranstaltungen in Trier sonst so aussehen.
Ja, es war auf jeden Fall gut besucht. Das war so die Werkschau vom Fachbereich Gestaltung. Also da haben dann alle Studiengänge aus dem Fachbereich Gestaltung haben dann ihre besten Werke der Studierenden gezeigt und das war echt richtig voll.
Das war uns
also ich glaube, da war der Wein nach 5 Minuten weg bei der Eröffnung.
Das war cool. Und es war wirklich auch so eine echt so eine urbane Atmo. Ich fand es richtig geil. Ja. Aber sag nochmal gerade, welche, du hast gesagt, alle Bereiche des Fachbereichs Gestaltung. Mhm. Was gehört dazu in Trier?
Fange ich mal mit Kommunikationsdesign an. Mhm. Genau, dann haben wir Edelstein und Schmuck, Architektur, Innenarchitektur.
Langsam. Edelstein und Schmuck?
Genau, die sind in Ida Oberstein.
Ah ja, da ist Dr. Heiderit Zeber-Zabel auch immer.
Bitte was?
Egal. Zähl weiter auf, alles genau. Gut.
Architektur, Innenarchitektur, Intermedia-Design und Mode.
Okay. Okay.
Ja. Ja, und wir arbeiten jetzt auch immer mehr zusammen. Das ist ganz spannend. Da kommen halt Studierende aus den anderen Studiengängen bei uns so in die Kurse. Das tauscht sich so ein bisschen weiter aus. Also ist ganz schön, so diese ganzen Disziplinen, die sich da so vermischen, weil alle auch immer so unterschiedliches Wissen mitbringen und man miteinander dann auch so experimentiert und ausprobiert. Und das macht echt Spaß, weil da so ganz unvorhergesehene Arbeiten entstehen.
Mhm. Auch was, wo ich denke, dass ich weiß nicht, ob das ein Kleinstadtprinzip ist oder, also ich kann ja jetzt nur von Trier sprechen, ich habe keinen anderen Vergleich, dass die sonst die Disziplinen immer so gerne so alle ein bisschen unter sich arbeiten.
Ja.
Oder auch, was weiß ich, das Schönheitssalon in der Dingsstraße möchte nicht genannt werden mit dem Schönheitssalon in der Bumsstraße. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es so ist.
Ich kenne mich mit so Schönheitssalons jetzt
Beispiel,
nicht so aus.
Beispiel.
Aber die haben immer
oder,
so ulkige Werbung drin.
Oder dieses, man weiß ja, wie die sind. Die sind ganz okay, aber solche Dinge. Ne? Ich weiß nicht, ob das generell Kleinstadtprinzip ist, aber ich bilde mir ein. Es fühlt sich für mich manchmal so an, dass man hier manchmal aufpassen muss, was man sagt, weil man schnell jemandem auf die Füße tritt. Ja. So, es kann was Altes sein von mir, ja. Das weiß ich nicht. Aber es ist ein Thema und ich merke, dass ich will, dass mich das nicht betrifft.
Ja.
Ja. Ich kann ja dagegen. Ich will damit auch nicht sagen, dass die Trier nicht offen sind oder so, überhaupt nicht. Das ist es nicht. Aber es ist so dieses Lokalitätsprinzip, dass man sich ja halt wirklich auch ständig begegnet, dass man über den anderen was vermeintlich weiß und also einfach dieses Lokalitätsprinzip. Mhm. Und aber auf derselben Ebene, nur nebendran, hast du aber in dieser relativ kleinen Moselmetropole auch ganz viel Potenzial noch zusätzlich, mhm, was eine andere Kleinstadt eben so vielleicht gar nicht hat.
Ja, ich kenne das halt nicht. Das ist die erste Kleinstadt, in der ich wohne. Darf man das sagen, Kleinstadt?
Trier ist eine kleine Großstadt.
Eine kleine Großstadt. Ich kenne das noch nicht und ich glaube, vielleicht ignoriere ich das auch einfach ein bisschen mehr als du, weil du halt von hier kommst und für mich ist das neu und ich glaube, ich kriege das gar nicht so mit, weil mir das so ein bisschen egal ist, mhm, wahrscheinlich.
Ja.
Wenn mir das zu klein wird, dann fahre ich halt weg. Also morgen fahre ich auch nach Düsseldorf, zur Art Düsseldorf und treffe da mal wieder ein paar Leute, auch aus Berlin. Das ist halt nicht so weit weg und muss man zwischendurch mal machen. Das ist dann ganz okay.
Ja, kann man ja hier auch gut. Kann man ja hier
wegfahren
auch
wegfahren kann man hier gut,
man
ja.
Man kann hier gut wegfahren.
Obwohl, eigentlich kommt man kaum weg, man kommt auch kaum nach Trier. Also die Bahnverbindungen sind echt nicht so ideal.
Es ist, also Bahnverbindung, also da kann ich jetzt auf den Trend aufspringen. Alle meckern über die Deutsche Bahn.
Bist du dabei, ja?
Da bin ich jetzt ganz vorne mit dran, weil es Tatsache so ist, ich kann mich noch erinnern, zum Weihnachtsbesuch also Berlin-Trier, ich bin ja mal einmal im Jahr in 30 Jahren Berlin, bin ich immer zu Weihnachten natürlich zu meinen Eltern gefahren. Und da warst du teilweise gefühlt anderthalb Tage unterwegs, weil wenn der erste Zug Verspätung hatte, es gab immerhin noch eine ICE-Verbindung.
Ach, da gab es die ICE-Verbindung.
Da gab es noch eine ICE-Verbindung und du warst eigentlich erst ab Koblenz auf dem Abstellgleis und warst dann ab Koblenz nochmal 4 bis 8 Stunden unterwegs.
Jetzt bist du dann 3 Tage unterwegs mittlerweile.
Ja, jetzt bist du 3 Tage
Gefühlte,
unterwegs.
Ja,
und das ist echt eine Katastrophe, muss man sagen.
Ja, ich weiß auch nicht, warum die das hier nicht hinbekommen.
So.
Und was mit den Autos in Trier? Warum lieben die alle ihr Auto so?
Ja, müsste man mal
das nicht. Also
ich liebe mein Auto in Trier auch, muss
stimmt,
ich dazu sagen.
Stimmt, du wirklich viel
ich
Auto.
Ich muss Auto haben. Wenn ich alte Eltern betreue,
ja,
wo ich punktum zu einer bestimmten Uhrzeit sein muss, habe ich die Arschkarte.
Ja gut, die wohnen ja
komm
auch nicht,
ich nicht klar.
Die wohnen ja auch nicht in Trier, aber ich verstehe das nicht. Also hier müssen so Poller in die Innenstadt bauen, damit die Leute nicht mit dem Auto durch die Fußgängerzone fahren. Ja. Das verstehe ich nicht.
Das verstehe ich auch nicht.
Absolut absurd.
Und ich glaube aber, dass Trier jetzt tatsächlich auf dem Weg ist, die Stadt immer mehr autofrei zu machen. Ja, aber man muss
die Leute jetzt zwingen, weil die das nicht von alleine machen.
Das ist aber überall so. Die pissen sich doch überall an in Deutschland, wenn du denen verbietest, 100 durch die Innenstadt zu fahren. Oder wenn du sagst, wir brauchen nicht so viele Parkplätze, die Autos werden an den Stadtrand. So.
Nase, ne? Ja.
Und die, bei uns ist es ja so gefühlt, dass die Innenstadt in Trier verwaist, weil die Leute nicht mehr in diese Häuser ziehen, weil sie ja nicht wissen, wo sie parken sollen. Weißt du so? Ja. So ist es ja. Obwohl hier alles zu Fuß zu erreichen ist.
Ja, du bist zu Fuß schneller als mit den Öffis und mit dem Auto.
Ja. Ja.
Das also, finde ich übrigens schön hier.
Also, genau.
Also ich bin auch immer zu früh. Weil ich noch diese Berlin-Zeiten in mir drin habe. Und nee, heute war ich tatsächlich ein bisschen zu spät. Aber weil ich im Bus saß und der vor lauter Autos nicht durchkam.
Siehst du?
Ich glaube, wenn ich nur gelaufen wäre, wäre ich überaus pünktlich gewesen.
Eben doch, Großstadt Trier.
Ja.
Rush Hour, Smog. Genau, genau. Wir kennen das alles.
Staustadt Trier. So,
apropos nochmal kurz, Trier und Fame übrigens.
Mhm.
Weißt du, wie viel Prominenz in Trier zu finden ist?
Neben mir oder?
Neben dir? Oder anders gefragt, kennst du jemanden, der prominent ist und aus Trier kommt?
Dich?
Nee,
ich habe ja so ein riesen, ich zeig das ja, also siehst du mal wieder, ich bin ein visueller Mensch, es macht überhaupt keinen Sinn, das zu zeigen im Podcast. Also ungefähr zeitungsbreiten Artikel in der Zeitung. Macht Sinn, diese Aussage. Habe ich doch über dich gelesen. War das in der Berliner Zeitung?
Ach, das große Simi das Simon große, hat Neukölln inspiriert.
Du Neukölln sich hip gemacht hast, genau. Und das habe ich gelesen. Das hatte mir mein Mann mal zugeschickt. Und dann dachte ich so, gibt ja doch coole Leute in Trier. Und dann habe ich dich wo getroffen? In Neukölln.
Ach das so, ja, das heißt, ja. Du hast über mich in Trier ja. in der Zeitung gelesen
ja.
und hast dann die Prominenz, ja. also mich, mitten in Neukölln im Kindersecondhandladen.
Ja genau, das war sowieso komisch, weil ich dachte, was macht die denn im Kindersecondhandladen? Und dann war das auch deine Trierer Freundin, ne?
Richtig.
Die Mode studiert hat.
Hallo Nicole, wir grüßen dich. Ja, Grüße hallo. Auch an Udo, wa? Ja, nämlich Nicole hat einen super tollen Kinder-Secondhand-Laden und du hast ein Kind auch noch.
Ja, für das ich ein Motorhead-T-Shirt dort gefunden habe.
Ein Motorhead-T-Shirt. Ja. Passt. Wer deinen Sohn kennt oder dein Kind kennt, weiß auch, warum das ein gutes T-Shirt für dein Kind ist.
Ja.
So, Kind, Professur, habe ich das schon mal angesprochen?
Weil nicht zusammen.
Du bist ja schon aktiv, ganz schön viel hier, ne? Du machst interdisziplinäres Zeugs, Gedöns, bist hier genau. Professorin.
Pixelzeug, ja.
Was für?
Pixelzeug,
Kunst machst du selbst auch noch. Du bist ja auch noch selbst Künstlerin, komme ich gleich drauf. Lass sie erstmal so im Äther stehen, ja, so Art, Künstlerin. Valerie Schmidt mit DT, ne? Künstlerin. So, bist du ja auch noch, ne? Und emanzipiert bist du auch noch, hast aber trotzdem einen Mann, glaube ich, oder einen Vater zum Kind. Trotzdem, wie schaffst du das alles? Ist das leicht? Ist das easy? Muss man da gar nicht drüber reden? Oder doch, ist das ein Thema?
Doch, sollte man auf jeden Fall drüber reden. Sollte man sogar noch viel mehr drüber reden, finde ich. Was man alles jeden Tag so runterrocken muss, um das alles am Laufen zu halten. Das ist überhaupt nicht leicht, das macht auch müde. Aber ja, ich habe einen Mann, gibt halt einen Vater zum Kind und wenn der nicht wäre, könnte ich das hier auch alles nicht machen, ne? Also
ja,
der hält mir natürlich den Rücken frei und betreut das Kind, wenn ich arbeite. Aber das ist so, wenn man dann halt irgendwie von der Arbeit kommt, dann geht's weiter. Klar, also leicht ist es natürlich nicht. Ich weiß nicht, wie das manche voll berufstätige Alleinerziehende machen, die dann auch noch mehrere Kinder haben. Ich habe ja nur eins.
Nein, du hast ein besonderes Kind.
Ja.
Zehn. Dein Kind ist genau. Wikinger.
Ja, das stimmt. So. Das ist auf jeden Fall ein kleiner Wikinger. Ja, das war als Selbstständige nicht so leicht. Und da muss ich auch in Deutschland noch echt viel tun. Jetzt als Professorin mit einem festen Einkommen, was ich auch immer noch nicht kenne, das hatte ich noch nie, ich war noch nie angestellt vorher, ist das natürlich echt ein Luxus. Es ist sehr angenehm und es ist auch viel leichter, die Zeit zu planen. Aber als selbstständige Fotografin mit einem Kind und wenn der Mann dann auch noch selbstständig ist, da muss man sich schon gut koordinieren und das muss man auch ganz schön so durchziehen. Und zum Beispiel Mutterschutz, also das da gab es nicht viel an Mutterschutz, muss ich auch ehrlich sagen. Oder ich habe auch noch
in der Selbstständigkeit jetzt.
Ja, ja, klar. Ja. Oder bis kurz vor der Geburt noch gearbeitet und geh mal halt mit so einer Kugel irgendwie ständig in die Hocke und wieder hoch. Oder versuch irgendwie deine 30 Kilo Equipment irgendwie durch die Gegend zu schleppen. Also da hatte ich dann auch immer eine Assistenz, ist klar. Aber du denkst halt auch als Selbstständige immer schnell, wenn ich den Job jetzt nicht auch noch mache, dann reicht das Geld nicht. Und so hangelt man sich dann immer so durch und hat dann auch die Angst, dass wenn man dann irgendwie zu lange Pause, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, wenn man zu lange Pause macht und sich dann nur aufs Elternsein konzentriert, dass danach die Jobs nicht mehr kommen, weil man aber zu lange weg vom Fenster war.
Natürlich.
Und das ist echt nicht leicht in Deutschland.
Mhm. So, also war das auch mit ein Entscheidungsgrund, also dass du gesagt hast, so jetzt hier Professur klingt interessant, logisch muss man wollen, auch sein Leben aufzugeben in der Großstadt, um nach Trier irgendwo an der Mosel zu fahren, ja, wo man vielleicht mal gehört hat, dass Karl Marx geboren oder die haben da Wein oder die Römer waren da oder gibt es auch dieses Schwarze Tor, keine Ahnung. Ansonsten, die haben eine Hochschule, wusste ich gar nicht. Wie viele Einwohner hatten Trier? Weißt du,
genau, war das wahrscheinlich. Ja, muss ich auch erstmal googeln, genau. Aber mich hatte ich die Ausschreibung angesprochen, dann dachte ich nur, bewerbe ich mich mal, dann hat das tatsächlich geklappt. Und natürlich war das ein ganz wichtiger Gedanke. Also ich meine, Neukölln ist jetzt auch nicht so das Mekka für kleine Kinder. Da gibt es tolle Spielplätze, aber da steckt auch immer was im Sand, ne?
Da gibt es tolle Spielplätze, aber da steckt auch immer was im Sand.
Ja, ja, klar.
Ja, ein genau. Gutes Bild. Hm.
Und das kann man durchziehen. Ich finde es auch ein bisschen schade. Ich komme ja auch ein bisschen so vor, als hätte ich Neukölln so ein bisschen verraten, weil auch wir jetzt weg sind und so ein bisschen Idylle leben.
Bullabü nenne ich das. Bullabü, die wegziehenden Jungfamilien, die dann im Westen Deutschlands, weißt du, das große Glück finden und sich dann nach 5 Jahren trennen. Keine Ahnung, das hast du aber auch in Berlin. Das gibt's dann, die in den Speckgürtel ziehende Kleinfamilie, Bullabü, gibt's da auch.
Ja.
Das ist dasselbe Prinzip. Ne? Und es gibt diese Modelle und jene Modelle, das ist einfach so. Aber wie gesagt, ich finde auch da Hut ab. Bei mir, ich kriege ja immer ganz viel Applaus, dass ich nach Trier gegangen bin.
Ja?
Boah, du hast ja, wie toll, du kümmerst dich um deine Eltern, gehst zurück. Ja, man will ja im Alter, höre ich dann immer, ne? Man will ja im Alter dahin zurück, wo die Heimat ist. Und
will
solche
man das?
Nein, das will man überhaupt nicht. Das war überhaupt nicht der Grund für mich, hierher zu gehen. Ne? Aber auch ich muss sagen, ich war, glaube ich, jetzt also rückblickend betrachtet, mit dem Blick von heute drauf, das war auch die Zeit, jetzt zu gehen.
Ja.
Ich habe wirklich Neukölln geliebt. Neukölln war wirklich meine Heimat. Dieser ganze Dreck auf der Straße, das war quasi ein einziges dazwischen.
Ja, das stimmt.
Ein einziges recht. Dazwischen, ob man das mochte, das war auch anstrengend. Das ging ja manchmal so auf die Nüsse.
Das ist anstrengend, dieser Gestank.
Dieses
ne?
und alles Englisch, sorry, please Englisch. Und wenn du irgendwie deinen Milchkaffee mit Baren bezahlen wolltest, oh sorry, we take only cards,
echt?
Only cards.
Ja. Ich kenne nur das Gegenteil, in den meisten Läden in Neukölln nehmen sie keine Karte.
Dann ist das jetzt ein neuer Trend. Also vor ein paar Jahren, bei
wieder,
mir ums Eck da, Lenaustraße, Hobrechtstraße, diese ganzen neuen in der Friedelstraße gibt so eine Rutsche, neue Kaffee-Dingsbums.
Also, okay.
Only talk English, French, whatever. Ne? Und alle sind maximal 30. Und wenn du irgendwie einen Milchkaffee bar bezahlen willst, wirst du komisch angeguckt. So. Ja?
Okay.
Und alles ist vegan, schweineteuer. Also einfach
ist
gentrifiziert.
Echt teuer geworden,
so, ne? Und das ist nicht mehr das Neukölln, wo ich hingezogen bin, logisch. Mhm. Will da aber jetzt auch gar nicht meckern. Früher war alles besser, darf ich sowieso gar nicht sagen. Finde ich immer ganz daneben.
Ja.
Aber hat sich dahingehend Neukölln so verändert, dass jetzt Neukölln im Grunde für mich auch alles zum Produkt geworden ist. Die Gastronomie, die da ist, die queere Szene wird mitverwurstet als queer. Wir sind alle so queer, ne, so wie im Tacheles, finde ich auch so ein bisschen so, da waren die Künstler, das war früher kaputt, das ist jetzt schick, da ist jetzt tolle Kultur, alles sauber und so. Ne?
Tolle Kultur.
Mhm. So, ja, Geschmackssinn, weißt du, was ich meine? Ich könnte ja, ja, da Hasstiraden loslassen, wenn ich über Gentrifizierung anfange, höre ich nicht mehr auf. Gibt's überall, gibt's glaube ich auch in Trier. Definitiv, Gentrifizierung, glaube ich schon. Mhm. Aber ich glaube, dass das in Trier irgendwie anders läuft. Mache ich mich auch gerade noch schlau, weil die Innenstadt gefällt mir gar nicht, gefühlsmäßig. Also gefällt mir schon. Ich mag die Innenstadt. Aber da passieren halt auch Dinge, wie überall. Geschäfte gehen pleite, Einzelhandel schrumpft, die kleinen Cafés können sich das nicht mehr leisten und. Ne? Also das.
Ergo Kapitalismus nicht so gut.
Ergo Kapitalismus ist einfach over. Also mich fragt ja keiner, ne? Aber wenn mich einer fragen würde, würde ich immer sagen, dass ich nicht antikapitalistisch bin, überhaupt nicht. Ich liebe geile Schuhe, ich gehe total gern shoppen und ich lebe in diesem System und bin da aufgewachsen. Aber es ist einfach over, das muss man sich einfach mal klar machen.
Du hast es vorhin angesprochen, dieses Dazwischen in Berlin, das fehlt mir tatsächlich auch hier so ein bisschen, weil ich habe ja immer diese Matratzen fotografiert überall. Mhm. Ich habe so eine ganze Matratzensammlung in Berlin. Und hier stehen die Matratzen immer fein säuberlich beim Sperrmüll. Den gibt's ja in Berlin nicht. Und deshalb kann ich meine Bilder nicht mehr machen, weil hier die Matratzen immer in den Gruppen stehen und nie einzeln im ja, Bild. Also ich kann hier nicht ganz so viel für meine Sammlung entdecken. Also diese ganzen Merkwürdigkeiten, nach denen ich immer auf der Suche bin, finde ich hier nur spärlich. Aber wenn ich sie finde, freue ich mich sehr.
Ja, was in Trier Süd ganz oft eher zu finden ist. Trier Süd und Trier West musst du mal gucken.
Ja, das Trier West, so, da machen wir auch gerade ein Projekt.
Weil, genau, weil so abgelegte, die am Straßenrand abgelegte, versiffte, vergilbte, verkackte Matratze.
Genau.
Auf der Straße.
Die fehlt hier noch zu sehr.
Für Neukölln.
Ja.
Ne? Und hier gibt's auch die ein oder andere Matratze
auf
der Straße.
Aber da sind keine Flecken drauf.
Aber die sind sauber.
Ja.
Genau das ist der Unterschied.
Ja.
Ja.
Was soll das? Schlafen die TriererInnen zu sauber?
Die Trierer sind sauber. Die sind ja, wie hat meine Mutter immer gesagt, die sind ja so sauber in irgendeinem Zusammenhang. Okay. Ne? Also das ist.
Das im Schwimmbad?
Keine Ahnung. Aber weißt du, also ich glaube, dass. Das ist auch das Dazwischen, was ich, also es könnte alles ein bisschen unprofessioneller, ein bisschen überraschender, ein bisschen, bisschen durcheinanderer sein. Ja, irgendwie ja, so. Ein bisschen so, oh, habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet.
Ja, stimmt, ne? Das fehlt hier so ein bisschen.
Auch so im Umgang, ja, mehr Ansprache, komische Sachen, ja, mal fragen.
Aber ich finde, die reden hier schon viel. Ich finde die Leute auch wahnsinnig freundlich und so geduldig. Das kenne ich nicht.
Das stimmt.
Aus Berlin. Das kenne ich weder aus Düsseldorf noch aus Berlin, dass die Leute geduldig sind. Die stehen in der Schlange und lächeln dabei und sind nett und grüßen einen, wünschen einem einen schönen Tag. Also irgendwie finde ich die Leute hier schon sehr nett. Und da haben auch ganz viele schon so argwöhnisch geguckt, wenn ich das gesagt habe, weil die meinten, die TriererInnen, die sind so grummelig. Und das finde ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Aber vielleicht auch immer so im Vergleich zu Berlin oder in Düsseldorf sind die Leute super rumpelig.
Also in Berlin und Düsseldorf, also in Berlin weiß ich ja auch, da sagt man sich nicht guten Tag. Aber
doch,
in Trier, doch, aber in Trier ist es eher
aber
so,
immer mit so einem
dass
Zwinkern.
Man, genau, mit so einem, ist mir doch egal. Ja. Ne? So ist mir doch egal. Und das ist ja für mich immer so ein bisschen so ein Freiheitsmoment. Ist mir doch egal, was mit dir ist. Aber ich habe mich in Berlin auch nie bedroht gefühlt oder so. Ne? Mhm. Habe ich auch schon mal an irgendeiner ja, Stelle gesagt.
Ja, ja, genau.
Und hier ist es abends still.
Ja,
und
ist eigentlich gruseliger, ne?
Und es ist gruseliger. Ja. Ich habe hier öfter so alte Ängste wie früher, mhm, so als Teenie nach Hause kommen und da ist keiner mehr auf der Straße. Ja. So, ne? Und das habe ich hier öfter, das hatte ich in Berlin nie.
Nee, auch nicht. Ja, da ist, ja, auch, da ist ja auch nie leer.
Nee.
Da ist ja immer wer.
Immer wer auf der, genau, Straße, immer. Und du also brauchtest da gar nicht. Du hast dich nie allein gefühlt, ja, oder irgendwie komisch.
Ja, aber das habe ich hier auch, dass ich es hier, ja, eher so ein bisschen gruseliger finde, wenn ich mal irgendwo alleine nachts lang gehe.
Ja, so.
Weil einfach keiner da ist. Alle, ja, schlafen.
Ja, und ab 22 Uhr ist die Innenstadt ja, tot.
Ja, was machen die Leute hier?
Ja, ich bin auch noch nicht dahinter gestiegen. Ich bin jetzt auch erst knappe 2 Jahre da. Und ich weiß auch nicht, was dann passiert, wenn die Gehwege hochgeklappt
sind. Sind die so früh unterwegs? Auch nicht, ne?
Naja, was mir auf jeden Fall mal aufgefallen ist, ist, dass in Trier die Öffnungszeiten der Gastronomie einfach sich verschoben hat, seit Corona wahrscheinlich.
Ja, ja, ja.
Also hier ist ja, die Kneipen sind hier zu, also die Gastro, also Essen gehen und so weiter. Da ist, glaube ich, um 11 Schicht am Start.
Nee, um 10.
Oder um 10.
Ja, ja, du musst sehr schnell essen.
Ja. Und das finde ich.
Du musst
echt
auch früh Hunger haben.
Das sollten sie, ich hoffe sehr, dass das im Sommer auch anders wird, mit draußen sitzen und wenn es nett ist, bleibt das Ding offen. Kann nicht sein.
Ja,
also
es
kann nicht
gut
sein in der Studentenstadt, dass da abends um 11 nichts mehr ist.
Ja, das finde ich auch echt schade.
Also.
Aber es müssen sie sich auch leisten können, weil ich finde, die Mieten sind hier, glaube ich, auch ziemlich hoch.
Ja.
Und ja, Gastronomie musst du dir auch leisten können, ne? Also
auf jeden Fall.
Das Personal ist einfach teuer. Das ist
da
nicht so.
Da sprichst du auch was an, wo ich finde, da kommt der Volksfreund wieder ins Spiel.
Gott,
was hast du gedacht? Name. Oder? Weil
ja, es klingt
wer von
fütterlich.
Außen kommt, liest nur Volksfreund in dieser Sütterlin-Schrift.
Ja.
Das ist mir so oft aufgefallen, auch wenn Berlin-Besuch jetzt hier war oder irgendwas. Ich dachte so, oh, krass, ich habe heute eine Zeitung gesehen, da ist so Sütterlin, was ist denn Volksfreund?
Ja, vielleicht solltest du das mal überdenken.
Also das Layout, ich meine, ja, das war halt immer so, ne? Und irgendwie ist das ja auch irgendwie ganz,
naja,
ne?
Ich finde das kein Argument.
So, aber was ich eigentlich sagen wollte, der Volksfreund, den meine Eltern ja immer noch im Abo haben,
okay,
und deswegen gucke ich da auch rein.
Ach, du abonnierst es nicht selber?
Noch nicht.
Noch nicht?
Nee, ab 60 dann.
Ah ja, okay. Ja. Wie alt bist du nochmal?
Unter 60. Ich bin
60.
U60,
okay.
Definitiv U60. Genau. Und im Volksfreund, was wollte ich jetzt zum Volksfreund sagen? Nee, wie komme ich jetzt auf Volksfreund?
Sütterlin,
Volksfreund. Wir hatten es uns mit abends Gastro im Sommer. Volksfreund. Volksfreund hat sich hat einige Artikel geschrieben über genau dieses Thema, deswegen Volksfreund. Sehr tolle Artikel, muss ich sagen. Ich habe zwei, glaube ich, gelesen. Von der Christiane Wolf. Tolle Frau beim Volksfreund, die über diese Innenstadtentwicklung schreibt und Belebung der Innenstadt, was in Trier, was kann man tun? Ne? Zwei ganz tolle Artikel. Liebe Christiane Wolf, wenn du das jetzt hörst, hat mir sehr gut gefallen.
Was kann man denn tun?
Musst du nochmal genau lesen, es führt jetzt zu weit, aber so. Sie haben so ein paar Konzepte, also das Thema überhaupt zu besprechen. Ne, das war das erste Mal, dass ich das irgendwie hier schwarz auf weiß gelesen habe, dass es ein Thema ist, sich mit der Innenstadt und der Neugestaltung, der Umgestaltung oder dem Reagieren auf das Geschäftesterben, ja, jetzt ist ja auch noch Kaufhof oder was ist dran, wir leben in Zeiten, wo selbst das KDW von der Pleite bedroht ist. Mein KDW. Ja, und das passiert natürlich in Trier auch, es ist, glaube ich, überall so. Aber dass ich im Moment relativ hoffnungsvoll bin, dass sich an dieser Belebung der Innenstadt, dass sich da eine Öffentlichkeit gerade aufbaut, die sich dafür interessiert und da vielleicht auch aktiv wird.
Ja, die Innenstadt ist ja,
und so.
Ja, die Innenstadt ist ja auch regelmäßig voll, ne? Also ich finde, da sind immer wahnsinnig viele Leute unterwegs, aber Punkt 22 Uhr sind sie weg.
Ja. Naja, es stehen dann noch 17 am Weinstock.
Ja, das stimmt. Weil der hat bis 11 auf, glaube ich.
So,
ja.
Kann sein, das weiß ich nicht. Aber, ne? So. Und ich glaube, dass ganz viel halt tagsüber passiert hier. Die ganzen Touristen scharen, weil die Innenstadt, wie du sagst, das ist ja unfassbar, wenn man da Fotos
da
macht. Und
so
wo
durchschälen.
Seid ihr denn? Auf Malle oder wo? Ne? Ja gut, genau, jetzt gucke ich hier nochmal, wie lange quatschen wir eigentlich schon, weißt du das? Ach Quatsch, deine Matratzen, da sind wir jetzt über Trier, Innenstadt, zurück zu deinen Matratzen. Du hattest ein Projekt, ich sage es jetzt nur noch, was ich erinnere, eine Kunstperformance-Arbeit mit Matratzen zum Thema Umgang mit Hysterie bei Frauen.
Ja.
Also Stichwort also, Hysterie.
Hysterie und Matratzen. Ja, genau, damit beschäftige ich mich schon ein bisschen länger. Kann man jetzt nicht so gut erklären, wenn man die Bilder dazu nicht sieht. Also ich habe mich viel mit der Erfindung von Hysterie beschäftigt, was auch damit einherging, zu untersuchen, wie ich authentisch wirkende Fotografien inszenieren kann. Und Ende des 19. Jahrhunderts kam die Hysterie so in Mode, aber so als symptomatische Darstellung auch in der Kunst, wo sich Kunst und Wissenschaft einander bedingt haben. Und kurze Rede, es ist ein Fotobuch entstanden in der Salpêtrière in Paris unter der Leitung von Jean-Martin Charcot. Der war auch einer der Leiter von Sigmund Freud übrigens. Und da wurde die Symptomatik von Hysterie erforscht. Es wurden den Frauen ganz schreckliche Dinge angetan und auf ganz vielen fotografischen Bildern war oder fand die Hysterie auf Matratzen statt. Und ich habe mich...
Also entschuldige, wenn ich dazwischen gehe. Die Hysterie fand auf Matratzen statt.
Auf den Bildern.
Auf den Bildern, klar. Genau. Aber kann ich mir vorstellen, dass in dieser Salpêtrière quasi alle beschäftigen sich mit dem Thema. Das Thema Hysterie war weiblich.
Es kommt ja von dem griechischen Wort Hystera, was Gebärmutter bedeutet. Und auch schon Platon meinte, dass einmal im Monat sich die Gebärmutter der Frau durch den Körper windet und dann am Hirn festbeißt und sie dann verrückt wird.
Geil.
Also eine ziemlich wissenschaftliche Aussage von Männern, die dann darüber bestimmt haben, wie Frauen verrückt werden. Und sie haben dann sehr viel versucht, diese hysterischen Frauen zu heilen, indem sie die irgendwie vergewaltigt haben und ganz schlimme Dinge angetan haben, Lobotomien durchgeführt haben. So wurde auch der Dildo erfunden, unter anderem um die Hand der Doktorin zu entlasten bei den Untersuchungen. Also es sind ganz krude Geschichten da abgelaufen. Und die Hysterie wurde dann aber so inszeniert in den Fotografien. Dann wurde ein Tableau angefertigt mit Radierungen von den hysterischen Zuständen bei der Frau. Und diese Formen habe ich dann in einer anderen Arbeit mit Matratzen wieder reinszeniert. Das war quasi so eine wirklich körperliche Performance, die ich da selber mit der Matratze durchgeführt habe, um sie zu fotografieren, und habe dann behauptet, dass diese Reinszenierung oder die Hysterie der Matratze nicht weniger wahr ist als die in Anführungsstrichen originalen symptomatischen Darstellungen der hysterischen Frauen.
Okay.
Klingt jetzt aus wahnsinnig Medizin, kompliziert,
aus der in Gänsefüßchen
genau.
Medizin der Jahrhundertwende, genau. Männer ideologische dumme Jahrhundertwende. Ja, krass. Jetzt habe ich es aber verstanden auch so. Ne?
Ja, man kann sich das auch mal angucken, dann versteht man das vielleicht eher, was ich da mit den Matratzen für einen Quatsch mache. Aber das hat dann auch dazu geführt, dass ich jetzt, bis vor kurzem lief die Ausstellung im Museum der Moderne in Salzburg. Da war ich Teil einer ganz tollen Gruppenausstellung über den großen Bogen. Die hat unter anderem Kerstin Stremmel, ganz tolle Kuratorin aus Köln, kuratiert und Lena Nivas. Das waren die beiden Kuratorinnen und das war eine ganz tolle Ausstellung. Und dort hatte ich die Möglichkeit, mit wundervollen TänzerInnen von Seed Salzburg, von der Company, der Body Company, so eine Performance zu erarbeiten, die sie dann ein paar Mal dort im Museum aufgeführt haben, so im Loop quasi. Und das war eine wunderbare Performance mit einer Matratze.
Okay, und wo kann man das irgendwo sehen im Netz? Gibt es ein Video?
Nee, das noch nicht. Das war tatsächlich eine Live-Performance. Es gibt noch Mitschnitte. Ich bin gerade dabei, das zusammenzuschneiden. Und dann kann man das auch irgendwann mal sehen, genau.
Okay, aber die Fotos, die Matratzen, die inszenierten Matratzen zum Hysterie-Thema, die findet man bei dir auch auf Instagram, ne?
Auf meiner Webseite.
Auf deiner Webseite, stimmt. Es gibt ja noch eine Webseite. Die Webseite, die da heißt?
Valerieschmidt.de.
Verrückt.
Mit DT.
Valerieschmidt.de. Mit DT. Habe ich Charles de Gaulle schon erwähnt? Um auch mal noch irgendwas nicht. Wichtiges
heute
zu sagen.
Heute noch nicht?
Heute noch nicht. Nee, Charles de Gaulle, habe ich im anderen Podcast schon erwähnt, aber egal. Ja, okay. Hat auch in Trier gewohnt. Kann ja ein Running Gag werden.
Doch, hast du schon mal erzählt. Aber in irgendeinem... Doch, in diesem ein Villa-Haus da,
ja,
Richtung
in der,
Mosel,
in der, genau.
Da sind wir mal vorbeigelaufen.
Genau, habe ich dir gezeigt. Da ist draußen auch so eine Scheibe, da steht es dran.
Eine Scheibe, okay.
Daher weiß ich das.
Cool.
Genau, dann haben wir über deine Kunst, ich fasse mal zusammen. Warum Valerie Schmidt mit DT, Professorin für Foto...
Transmediale fotografische Narration und Bildgestaltung.
Für...
Das eben.
Für, nochmal, das eben. Für Transmediale...
Fotografische Narration und Bildgestaltung.
Fotografische Narration und Bildgestaltung?
mein Kollegium hat sich das ausgedacht.
Was ist denn das? Also, da hat man
ich
ja
finde das super, das ist echt gut umschrieben. Es ist nur einfach sehr, sehr lang.
Ich gucke mal auf meine Zettel hier, was wir noch haben. Wir haben über deine Kunst gesprochen, über deine Fotos, über deinen Fame aus das Berlin-Fame. Wir haben ein bisschen Berlin-Trier dazwischen genommen. Ne? Da habe ich noch was.
Laurie Anderson?
Ja, was war da?
Na, weißt du nicht mehr. Da waren
was
wir.
Was weiß ich denn da? Laurie Anderson? Ja, was Laurie war da?
Das fand ich ganz schön, dass wir relativ schnell festgestellt haben, dass wir beide einen exzellenten Musikgeschmack haben. Und da meintest du, na, kommst du mit zu Laurie Anderson? Die spielt in der Philharmonie in Luxemburg. Meinte ich, nee, das gibt's ja nicht. Mhm. Und dann waren wir da und haben, glaube ich, beide vor Rührung geweint.
Das stimmt. Laurie Anderson, super, super geile Frau. Ich habe das allererste Buch, was ich in Trier gelesen habe, in meiner frühen Trier, wieder in Trier sein Phase, ist Benjamin Mark. Sagt dir das was?
Nee.
Der kommt nämlich nach Trier. Und zwar hat er ein Buch geschrieben, kleines Taschenbuch, hat, glaube ich, auch keinen großen Fame geerntet. Aber ich habe das zufälligerweise mir damals gegriffen hier in der Buchhandlung, weil der Titel war, wenn das noch geht, kann es ja nicht so schlimm sein. Ja, so. Und ich hatte vorher einen Heimwehanfall mit meiner besten Freundin in Berlin am Telefon geheult und habe gesagt, ich glaube, ich bin wahnsinnig depressiv. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Und das, aber arbeiten geht noch, ja, und das geht auch noch und so weiter, wie man dann so sagt. Und dann sagte sie, na, wenn das noch geht, kann es ja nicht so schlimm sein.
Okay.
Und am nächsten Tag im Buchladen sehe ich das. Das musste ich natürlich mitnehmen und habe es irgendwie auf dem Balkon gelesen in einem Rutsch. Und der Typ beschreibt seine eigene depressive Welt. Also er kann seine Depression so beschreiben, dass es, also es ist endzeitmäßig, dass du als nicht depressiver Mensch...
Depressiv wirst.
Nein, aber Tatsache Empathie, anteilig Empathie entwickeln kannst und nachvollziehbar, also eine Depression nachvollziehbar wird, wie sich das für den Erkrankten anfühlt. Und da ich persönlich mit Depressionen zu tun habe, weiß ich, wovon da die Rede ist. Und ich habe das Buch weggezoscht und habe wirklich geweint und gelacht. Und der bringt es so toll auf den Punkt. Lange Rede, kurzer Sinn. VHS Trier, Benjamin Mark, irgendwann demnächst hier liest. Gehe ich auf jeden Fall hin. Vielleicht ist das unser nächstes kleines,
ja,
niedrigschwelliges Kulturevent.
Gerne. Was ist VHS?
Volkshochschule.
Ach so.
Dachte, Volkshochschule, so eine, die so sitzt in Trier übrigens. Wunderbar am Dom Freihof da. Also,
ach da, ja,
ja
sicher.
Ja.
Okay. Ach, das leicht lila-rosane Gebäude.
Kann sein. Die Farbe habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm.
Mhm. Ja. Wolltest du nicht auch noch über KI reden?
Stimmt.
Ja.
So, und zwar über KÜ, weil ich da KÜ. Angst vor habe. Habe ich KÜ
du
gesagt?
Du hast Angst vor KÜ?
KÜ heißt Kostenübernahme in der sozialen Arbeit. Oder Kinderüberraschung. Nee, KI. Genau. Mir ist nämlich letztens aufgefallen, gut, dass du hier so schöne Stichworte gibst. Ich war nämlich bei Milli Vanilli im Kino.
Habe ich noch nicht gesehen. Lohnt sich das?
Ich finde ja.
Okay.
Also ich finde ja, weil der Cast toll ist. Weil die beiden Schauspieler, die sie da engagiert haben, tatsächlich auch gar keine gelernten Schauspieler sind.
Okay, dann passt das ja ganz gut zur Geschichte, ne?
Ganz genau.
Ja.
Und das macht es irgendwie
können,
so stimmig.
Ne?
Also jedenfalls, ich habe es gesehen, der lief hier eine Woche oder was.
Ja.
Und natürlich die Verbindung Frank Farian. Er hat ja die Trierer Band Lufthansa produziert.
Ach so, das wusste ich gar nicht.
Ja.
Hatten wir nicht mal einen davon in der Neustraße getroffen?
Ja, das war der Fritz Meinelt, der Fritz.
Ja,
genau.
Der war nett.
Und da gibt's noch den Bello und die Jutta Pardeike, die Frontfrau.
Mhm.
Mit der werde ich auch mal einen Podcast machen, die ist super. Okay. Jutta ist der Hammer. Genau, und Lufthansa ist eben auch so ein, das war das einzige Exportding aus den 80ern.
Mhm.
Und wie komme ich jetzt da drauf? KI, genau. Wir wollen über KI reden, das gehört dazu.
Okay.
Also ich bin
am Ball. Gespannt.
Ups.
Wie du jetzt.
Genau. Genau. KI. Ich war in Milli Vanilli in dem Film und dachte so hinterher, also sehr amüsant, und dachte dann so hinterher, krass, in den 90ern hat man sich darüber aufgeregt, wenn zwei Modeltypen da eine Performance machen mit fremden Stimmen. Ja, also kam mir danach so banal vor, weil die armen Jungs und sie wollten doch singen, aber sie konnten halt nicht so richtig und dann hat man das halt mit der Technik gemacht, ne, und so. Und heute in Zeiten von KI kann ja jeder Hinz und Kunz singen oder irgend so einen Scheiß machen. Hä? Ja, und wenn er dann damit oder wenn man dann damit berühmt wird und Fame hat und ein Kassenschlager wird, dann ist das so oder nicht?
Mit KI singen?
Naja, ich kann, also letztens habe ich meine erste Begegnung mit KI war ja dann, dass ich, also Milli Vanilli, KI, ne, damals war das schlimm, wenn man das synthetisch gemacht hat. Heute kann ja jeder was synthetisch machen, Fragezeichen, theoretisch.
Ja, kann man, aber das Endergebnis ist dann nicht unbedingt so qualitativ hochwertig. Also ich glaube, dass es einfach so das Berufsfeld in ganz vielen Fällen auch verändert. Also ich gehe jetzt natürlich vom Visuellen aus, ne? Wenn man in der Lage ist, eine sehr gute, konkrete Bildbeschreibung mit technischen Parametern zu generieren, dann kann man über verschiedene Umwege auch spannende Bildergebnisse erzeugen. Aber wenn man das eben noch nicht so gut beherrscht, dann sieht das schnell einfach nach Kitsch aus.
Okay, heißt jetzt für den Laien, ne? Du hast es gut erklärt. Aber
wenn man keine Ahnung hat, kann es unter Umständen nicht so gut aussehen.
Gut, aber das heißt ja, ich muss gar nicht mehr malen können. Also ich kann hingehen und kann sagen, ich will jetzt ein Schlachtfeld sehen, auf dem im Vordergrund ein fettleibiges Pärchen in 50er-Jahre-Outfits sich auf einer Parkbank verknutscht. So,
genau.
Rechte Bildseite sehen wir die beiden Katzen von Semi, wie sie kämpfen. Sowas alles. Das kann ich ja dann machen. Das Ganze soll 10 auf 10 Meter groß sein.
Ja, da, ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen. Das geht dann in so Schritten. Du musst eigentlich mit meinem Kollegen Simon Maris darüber reden,
weil der ist der
Simon Maris, das ist der KI-Prof.
Es gibt eine KI-Professur in Trier an der Hochschule.
Ja, die gab es schon sehr früh. Da sind wir sehr fortschrittlich.
Siehst du mal,
genau.
Das denkst du nicht.
Ja.
Da bist du in Trier so. Und dann denkst du das nicht.
Ja, ist aber.
Simon Maris.
Ja,
heißt
den musst du auch mal einladen.
Sehr nett. Ah, ist das so ein gut aussehender mit so Löckchen?
Ja, den kennst du schon, genau.
Ah ja, dann habe ich den schon gesehen. Ja. Simon Maris,
genau.
KI-Professor. Kannst du schon mal vorwarnen? Werde ich anfragen, auf jeden Fall.
Simon und Frau Simon, ja?
Wir müssen drüber sprechen. Ja, KI klar. Im Jetzt und Hier.
Genau, der kann ja da wesentlich mehr zu sagen.
Okay.
Aber ich bin da jetzt auch nicht so super professionell, weil sich das so schnell entwickelt. Aber je mehr man weiß, je konkreter man das beschreiben kann und je konkreter man die Parameter, die man zur Erstellung von kamerabasierten Bildern nutzen würde, eingibt, desto genauer kann man das Bildergebnis dann auch steuern.
Ist ja also, wie beim Googlen.
Du brauchst einfach viel Wissen, um was Gutes zu erzeugen. Und dann muss man halt immer noch entscheiden. Ne? Also es ist ja auch immer ein Selektionsprozess, was du zeigst. Also nicht jedes Ergebnis ist gut. Und da entscheiden auch immer noch Menschen, was man publiziert und was man weiterverarbeitet. Aber natürlich, das entwickelt sich rasant schnell. Und im Visuellen würde ich sagen, dass das einfach ein Werkzeug ist, mit dem wir umgehen lernen müssen, um das zu beherrschen.
Also
so viel Angst habe ich jetzt gar nicht dafür. Nö, nicht alle lernen, aber ich bin ja auch nicht Steuerfachangestellte und ich habe auch keine Lust, das zu lernen, obwohl doch, ehrlich gesagt, habe ich das immer gemacht als Selbstständige. Aber in einem anderen Bereich irgendwie Splitterbombenbauerin, davon habe ich jetzt auch keine Ahnung, zum Glück, aber möchte ich auch nicht lernen. Aber ein Praktikum bei einer Splitterbombenbaufirma. Wie komme ich denn jetzt da drauf?
Nee, also nicht
alle lernen, weil das bereitet vielen Leuten auch Kopfschmerzen, auch zu Recht. Aber man kommt nicht mehr drum rum, auch Vor allem im gestalterischen Bereich nicht mehr. Das wäre total doof, das nicht zu nutzen und nicht zu lernen. Na klar, müssen wir uns mit beschäftigen, auf jeden Fall. Und auch sowas wie ein Bildverständnis aufbauen. Ne? Also so eine Art Literalität für Bilderzeugnisse. Das ist so immens wichtig,
was dass heißt die Gesellschaft... Was heißt Literalität für Bilderzeugnisse?
Ja, das gibt es im Deutschen, glaube ich, nicht. Das ist so eine Visual Literacy, also so eine... Leseverständnis für Bildmaterial, für generierte, für fotografierte Bilder und Videoarbeiten. Das muss auf jeden Fall in die Mitte der Gesellschaft. Also wir müssen uns alle viel mehr mit der Erzeugung von Bildmaterial beschäftigen.
Also wie es erzeugt wird.
Ja, und auch wie es genutzt wird, wie das eingesetzt wird. Wir müssen uns darüber bewusst sein, dass wir teilweise diese Quellen nicht mehr ganz nachvollziehen können. Wir müssen alle viel mehr recherchieren, um glauben zu können. Also wir können nicht mehr annehmen, dass das, was wir vorgesetzt bekommen, wahr ist. Ne? Also sonst können wir auch direkt die Augen verschließen. Und das sehe ich auch gerade ganz deutlich, dass Bildmaterial und dazu passende Schlagzeilen ganz schnell geteilt werden, veröffentlicht werden, ohne zu recherchieren. Das ist natürlich ein Prozess, den können wir gar nicht leisten. Das ist natürlich auch dann teilweise ein journalistischer Beruf. Das können dann Leute, die damit nichts zu tun haben, eigentlich auch nicht leisten. Aber deshalb sollte man auch sehr, sehr vorsichtig sein, was man wie schnell teilt. Weil man damit immer sofort eine Verantwortung eingeht und weil das dann auch ganz schnell gefährlich werden kann. Und deshalb muss dieses Bildverständnis wirklich in die Mitte der Gesellschaft. Das ist wahnsinnig wichtig.
Ja, und da bin ich dann als Pädagogin wieder gefragt.
Richtig.
Nee, sehe ich genauso. Ich könnte es jetzt nicht so konkret sagen, ne? Aber dieses Bildverständnis, also könnte ja ein Schulfach werden.
Es sollte an die Schulen.
Ab Grundschule wird,
an den weiterführenden
ja, weiß
Schulen
ich nicht, ne? Genau. Aber das ist immer schon mit Bilder wahrnehmen, was sehe ich auf dem Bild
ja,
bewusst.
Absolut, ganz
und,
wichtig.
Und damit klar ist, wir gucken in 20 Jahren so auf Bilder, dass wir erstmal sagen, ach, sieht geil aus, aber was ist das?
Ja, nee, das müssen wir eigentlich jetzt schon machen. Hätten wir eigentlich schon vor ein paar Jahren machen müssen.
Aber ist noch nicht so.
Ja, leider noch nicht. Ne? Also ich sehe das auch bei vielen noch älteren.
Noch älteren?
Guck jetzt nicht
mich an, nein.
Wie sie mit so sozialen Medien umgehen, wie sie Bildinhalte ganz schnell teilen. Und da sind die Jüngeren dann doch ein bisschen weiter, zum Teil. Nicht alle, ne? Und man muss viel darüber sprechen, man muss es reflektieren, man muss sich die Zeit nehmen, man kann sich auch nicht immer alles reinballern. Ich sehe auch bei den Studierenden, dass es die ganz schön mitnimmt, die ganz schön stresst. Und da müssen wir einfach wirklich viel miteinander diskutieren und vor allem den Respekt wahren.
Wir kommen jetzt auch so langsam zum Ende, weil ich jetzt echt Hunger habe, Valerie. Wir müssen jetzt wirklich was essen gehen.
Ich auch. Ich hatte aber schon eine Lakritzschnecke.
Ja, vielen Dank. Die hatte ich dir großzügig zur Verfügung gestellt für diese Produktion. Gab es hier nämlich ein Catering. Es gab
eine Lakritzschnecke und ein Marshmallow.
Ein Marshmallow, aber Bio.
Ja,
aber Bio,
das
aus dem Bioladen in Trier Süd.
Sag mal, ist dein Nagellack die gleiche Farbe wie die Karos deines Pullovers?
In etwa. Ich war nämlich heute auch extra für diesen Podcast in meinem Fingernagelstudio in der Karl-Marx-Straße.
Okay, nee, warte. Ich markiere selbst.
Brückenstraße, sehr schön. Dieses hautfarbene Nude oder so heißt das die Farbe.
Pink.
Also, schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Liebe Hörer, Trier, Luxemburgs, Schweiz, Riols, wo auch immer ihr gerade seid. Hört zu, wenn es wieder heißt, dazwischen mit Simi Will. Produziert von dir, Trier.de. Macht's gut, bis dann.